Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 452.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 13 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Miriam Rossius. Guten Tag. Andrea Nahles, neue SPD-Fraktionschefin. Andrea Nahles ist neue Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Jung, hat die EU-Reformpläne des französischen Präsidenten Macron begrüßt. Er hatte gestern eine Neuordnung der Europäischen Union gefordert, mit einem Eurozonenhaushalt und einer gemeinsamen militärischen Truppe. Dass Macron und Deutschland eine noch engere Partnerschaft vorgeschlagen hat, bezeichnete der CDU-Politiker Jung im Südwestrundfunk als Glücksfall.
Ich kann mir deutsch-französische Initiativen, auch deutsch-französische gemeinsame Investitionsprogramme vorstellen, mit Nutzen, mit Mehrwert für beide Seiten, zum Beispiel mit grenzüberschreitenden Energienetzen. Da kann es um grenzüberschreitende Infrastruktur für Elektromobilität gehen, um Breitband, Internet, immer mit Nutzen für beide.
Der CDU-Politiker Andreas Jung.
Deutschlandfunk Kultur. Länderreport.
Mit André Hatting, guten Tag. Gestern hatten wir einen Länderreport zum Thema Mangel, fehlender Nachwuchs bei der Polizei, bei Richtern und auch bei Lehrern. Und heute knüpfen wir gewissermaßen nahtlos daran an. Deutschland hat nämlich auch zu wenig Priester. Die katholische Kirche, die versucht so eine Art Doppelstrategie. Erstens holt sie Priester aus dem Ausland, also Importpfarrer, wenn sie so wollen. Und zweitens werden einige Diözesen vergrößert. Also gleiches Personal, aber eben größerer Aufgabenbereich. In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl der Priesterweihen fast um die Hälfte zurückgegangen. Zölibat, keine Frauen im Amt, wenig Beteiligung, das scheint dann doch immer mehr abzuschrecken. Und deshalb setzt die katholische Kirche jetzt auf Importpriester, also Arbeitskräfte aus dem Ausland, so wie man das in der Tourismusbranche kennt oder in der Gastronomie. Auch die Erzdiözese München-Freising setzt genau darauf und Nana Brink war da unterwegs und hat 2 Importpriester getroffen.
Es ist schnell gegangen. Am Anfang waren die Leute ein bisschen vorsichtig, aber das hat nicht mehr als einen Monat gedauert. Ich bin dort bis jetzt wiederum. Guy Angelou Kangosa. Ich bin Doktor der Theologie. Ich bin Gastdozent im Kongo. Und hier bin ich Pfarrvikar im Pfarrverband im Würmtal.
Also mit meinen Eltern rede ich weiterhin Polnisch, besser gesagt Schlesisch, wir reden sehr stark im Dialekt. Aber mit meiner Schwester zum Beispiel habe ich mich eigentlich immer Deutsch unterhalten, ja, weil es einfach bequemer ist für mich. Mein Name ist Martin Ziotmok, ich bin 33 Jahre alt und Pfarrvikar in Gräfelfing bei München.
Priester Angelo Kangosa und Martin Ziotmok sind so etwas wie die neuen Hoffnungsträger der katholischen Kirche in Bayern. Ohne die 600 ausländischen Pfarrer würde manche barocke Zwiebeltürmchenkirche leer bleiben. Nur 30 junge Männer haben sich in Bayern letztes Jahr zum Priester weihen lassen. Vor 10 Jahren waren es noch doppelt so viele. Generalvikar Harald Heinrich aus Augsburg beschreibt das Problem.
Natürlich, dass die Zahl der Priester zurückgeht, ist ja kein Geheimnis, aber ich muss es einfach immer wieder auch so sagen, es geht leider auch die Zahl der Gläubigen zurück. Und dann schauen wir heute auch mal so die Familien an, auch was die Zahl der Kinder angeht, überhaupt auch Familien, wie kirchlich sozialisiert sie sind. Ich sag's mal vielleicht etwas drastisch, woher sollen die Priester kommen?
Zum Beispiel aus Indien, Afrika oder Polen. Diakon Peter Achtmann, der in der Diözese München-Freising für die Betreuung der ausländischen Priester zuständig ist, weiß, dass die Kirche auf sie nicht mehr verzichten kann.
Wir können sagen, dass unter den aktiven Priestern vielleicht so 1/4 bis 1/3 sogenannte ausländische Priester sind.
Voraussetzungen sind in der Regel entsprechende Deutschkenntnisse, ein Theologiestudium und die Priesterweihe, vielleicht sogar ein Führerschein.
Da legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Priester schon mit wirklich sehr guten Sprachkenntnissen zu uns kommen. Da gibt es kaum noch Nachholbedarf. Wer zu uns kommt, der hat eine Sprachprüfung zumeist abgelegt, die zertifiziert ist. Sonst kommen keine Neuanfänger, sondern wir legen Wert darauf, dass es Männer sind, die mit hoher Motivation und gut vorbereitet bei uns ins Erzbistum kommen. Die wissen, was sie erwartet. Guten Morgen.
Sonntagmorgen in St. Vitus, einer kleinen Gemeinde im Würmtal. Angelo Cangosa hat sich nach der Messe umgezogen. Wie jeden Sonntag unterhält sich Cangosa mit den Kirchgängern, hauptsächlich ältere Menschen aus den Nachbarhäusern.
Nein, wir sind rechts für die Mitte. Und ich kann kein Deutsch. Mach die Predigt kurz, schreib's noch rein, das ist schon wichtig. Predigt macht er kurz und recht sympathisch, sagen wir mal, gell?
Geht auf einen zu, gell?
Geht auf einen zu.
Ja, ja, wunderbar. Also freundlich und ja, wir haben ja schon mehrere Schwarze gehabt und jeder ist willkommen bei uns.
Es ist schon seine dritte Pfarrei. Im Kongo hat Cangosa Theologie studiert, hier in Deutschland promoviert. Noch immer hält er Vorlesungen an der Uni in Kinshasa. Er spricht die vier Muttersprachen seiner Heimat neben Französisch und natürlich Deutsch, fließend.
Ich habe, sag mal so, einen Fuß in Deutschland und einen Fuß im Kongo. Also am Anfang war ich einsam. Ich hatte nur mit meiner Wohnung, mit der Sprachschule zu tun. Da fühlt man sich schon einsam. Und mit der Sprache auch, mit dem Wetter auch, vor allem im Winter. Und mit dem Essen auch, mit dem bayerischen Essen. Das war ein bisschen hart.
In der Erzdiözese München-Freising durchlaufen alle Priester, die hier arbeiten wollen, einen Vorbereitungskurs, der meistens ein Jahr dauert. Die Neuankömmlinge lernen die Verwaltungsstrukturen einer Pfarrei kennen, Steuerrecht und Personalführung. Und erfahren etwas, so steht es im Plan, über kulturelle Besonderheiten. Für Angelo Cangosa war das kein Problem. Und er weiß auch, was seine Deutschen so mögen an ihm.
Mehr Nähe als Seelsorge, mehr Nähe an die Leute. Und die Kirche auch den Gottesdienst anders gestalten, bisschen lockerer. Sich Zeit zu nehmen für die Gläubigen, vor allem für die Kranken. Für die älteren Leute, hier habe ich zum Beispiel drei alte Damen, die sind über 90, aber zu Hause. Auf Wunsch von denen bringe ich ihnen die Heilige Kommunion jeden Sonntag nach der Messe.
Nähe, Zuwendung. Das sind auch die Worte, die immer wieder fallen, wenn Martin Siotmok von seinem Alltag erzählt. Er ist in Deutschland zur Schule gegangen, hat hier studiert. Als Pfarrvikar in Gräfelfing bei München kümmert sich der 33-Jährige vor allem um die Jugendlichen in der Pfarrei. Gern erzählt er da von einer Taufe in seiner Gemeinde.
Wo der Vater ein Franzose ist, aus dem Elsass kommend. Die Mutter kommt aus Polen. Und dann sagt sie mir, ja, ich habe da ein kleines Problem, weil, wissen Sie, der Pate, der kann kein Deutsch. Und dann sage ich so, ja, was spricht denn der Taufpate? Ja, der kommt aus Polen. Und dann sage ich, ja, kein Problem, ich spreche Polnisch. Okay, und dann war sie ganz entzückt und ganz froh. Und dann haben wir irgendwie weitergesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass die andere Patin des Kindes aus Frankreich kommt. Und dann sage ich, ja, ich habe ein Jahr in Belgien gelebt und kann einigermaßen Französisch. Und dann habe ich eben die Messe mit Taufe gehabt, wo ich dann auf Französisch und auf Polnisch gepredigt habe. Die Tauffeier selbst, das habe ich dann auf Deutsch gemacht und so. Und irgendwie war das für mich so ein schönes Geschenk auch für mich, ja.
Viele bayerischen Diözesen, die kaum noch Priesternachwuchs haben, werben ganz offensiv um Pfarrer aus dem Ausland. Für den Augsburger Generalvikar Harald Heinrich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit.
Es ist schon interessant, im Fußball ist es ganz normal, dass alle möglichen guten Spieler von wo auch immer dazukommen, auch in anderen Bereichen. Wir sind Weltkirche, wir sind katholische Kirche. Wenn wir zurückschauen vor Jahrzehnten, Südamerika, Afrika, Asien, wo kamen die Missionare her, die dort waren über Jahrzehnte, die kamen aus Europa. Es hat sich umgedreht, Gott sei Dank.
Der Augsburger Generalvikar Harald Heinrich. Nana Brink hat mit ihm über die Importpriester gesprochen. Die sind nicht überall gleich beliebt. Dazu gleich mehr. Deutschlandfunk Kultur, der Länderreport, heute auf der Suche nach Priestern. Wir haben ein Beispiel aus Bayern gehört, dass man die einfach importiert, aber das ist nicht überall gut gegangen. Im oberbayerischen Zorneding zum Beispiel, da hat der Mob seinen Importpfarrer aus der Gemeinde verjagt. Nicht, weil er schlechte Arbeit gemacht hätte, sondern weil er schwarz ist und aus dem Kongo kommt.
Aufgrund der vermehrten Morddrohungen habe ich mich für das Weggehen entschieden, weil es um Leben und Tod ging. Und Jesus hat uns gesagt, wenn an einem Ort die Leute euch nicht aufnehmen, dann geht weiter anderswo hin. Das habe ich dann getan.
Und sich mittlerweile auch wieder zu Wort gemeldet. Was er zu sagen hat, das hören Sie gleich. Dieser Skandal, der hat Schlagzeilen gemacht, weit über Bayern hinaus. Im vergangenen Jahr hat der katholische Pfarrer von Zorneding seine Gemeinde verlassen. Olivier Djimbi-Tjende, auch ein Importpriester, ein Christ aus dem Kongo, ein christsozialer Politiker, hat ihn als Neger beschimpft und Rassisten Morddrohungen verschickt. Nun meldet er sich wieder zu Wort mit einem Buch. Tillmann Kleinjung hat ihn getroffen.
Irgendwann wurde es zu viel. Zuerst die rassistischen Beleidigungen eines CSU-Politikers, dann die Morddrohungen und die Angst. Anfang März vergangenen Jahres hat Pfarrer Olivier Djimbi-Tjende seine Pfarrgemeinde in Zorneding verlassen. Er ist geflohen.
Ja, das ist tatsächlich eine Flucht, ja. Das ist das Ende meiner Flucht aus Zorneding.
Das Ende der Flucht liegt in Eichstätt. Zuerst war der Pfarrer bei einer befreundeten Familie untergekommen, dann in einem Kloster. Seit gut einem Jahr arbeitet Djimbi-Tjende wieder, als Dozent und Forscher an der Katholischen Universität in Eichstätt.
Ich habe einen Abstand genommen und deswegen fühle ich mich wirklich ganz, ganz wohl jetzt. Das bedeutet nicht, dass ich keine Angstzustände mal bekommen kann. Die kommen ab und zu, wenn jemand zum Beispiel plötzlich in einem Wirtschaftshaus mich fragt, ob ich der Pfarrer von Zorneding, gewesene Pfarrer von Zorneding, dann überlege ich zunächst mal, ob ich wirklich ehrlich antworten soll oder nicht, weil ich nicht weiß, mit wem ich zu tun habe.
Am beschaulichen Marktplatz der barocken Bischofs- und Universitätsstadt liegt das neue Büro des 68-jährigen Theologen. Er forscht am Zentrum Migration und Flucht der Hochschule und hat ein Buch geschrieben, in dem er die Erfahrungen seiner Zorndinger Zeit theologisch verarbeitet. Der Titel: eine provokante These. Und wenn Gott schwarz wäre?
Aufgrund gerade meiner Erfahrung und aufgrund der Existenz des Rassismus wollte ich doch diese Frage stellen, um die Absurdität des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und einfach des Hasses zu zeigen.
Die einfache Antwort des Priesters auf Fremdenfeindlichkeit: wo der Glaube schwindet, wächst der Hass. Auch im gut katholischen Oberbayern. Zu den größten Enttäuschungen von Djimbi-Tjende gehört es, dass sich in Zorneding selbst Gemeindemitglieder gegen ihren Pfarrer gewandt haben.
Christen und Christinnen, die in meine Kirche gekommen sind, mit denen ich auch gearbeitet habe, plötzlich war ich jemand, den man nach Auschwitz schicken musste. Das ist schmerzlich.
Olivier Djimbi-Tjende sagt aber auch, das ist nur eine Minderheit. Die meisten Katholiken in Zorneding standen hinter ihm. Und die Kirchenleitung erklärte sich solidarisch mit dem Priester und kümmerte sich um ihn. Dennoch wünscht er sich eine andere Kirche. In seinem Buch fordert der Theologe aus dem Kongo die Abschaffung des Pflichtzölibats. Warum nicht berufstätige, verheiratete Männer als Priester oder gleich Frauen als Priesterinnen? Schließlich verehre die katholische Kirche eine Frau, Maria, als Mutter Gottes.
Sie ist Mutter Gottes, das heißt Mutter des Sohnes Gottes. Dieses Amt im Heilsplan Gottes ist viel höher als das Priesteramt. Also wenn ein Wesen geeignet ist für das höchste Amt, Mutter des Sohnes Gottes, dann ist es keine Frage, ob dieses Wesen auch geeignet ist für ein niedrigeres Amt.
Früher habe er sich über solche Fragen keine Gedanken gemacht, verrät Olivier Djimbi-Tjende. Doch die Erfahrungen in Zorneding hätten ihn verändert und ihn motiviert, seine Vision von einer anderen Kirche zu Papier zu bringen.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sie sind das Ergebnis von Liebesbeziehungen oder die Folge von Vergewaltigung? Besatzungskinder, also Kinder, die Frauen mit einem eigentlich feindlichen Soldaten bekommen. Sie gibt es in jedem Krieg, früher wie heute. Und eigentlich immer leiden sie unter Ausgrenzung. In der Zeit nach 1945 haben amerikanische, britische, französische und russische Besatzungssoldaten um die 400.000 Kinder mit deutschen Frauen bekommen. Besatzungskinder im Nachkriegsdeutschland. Das Feature von Caroline Knappe.
Ich werde nie vergessen, unser erstes Treffen. Wir saßen allesamt heulend. Also wenn ich dran denke, kommen immer noch die Tränen, ja, was das bedeutet hat. Dieses Neuen, ne, waren wir, sind alle wiedergekommen und das war unglaublich ergreifend.
Das kann man nicht fassen, was hier für eine Intensität ist der Begegnung, so sage ich mal. Ja.
Die Unmittelbarkeit, die absolute Aufrichtigkeit im Erzählen und im Zuhören. Ja, also die Direktheit der Begegnung. Das fand ich so großartig und das hält uns auch zusammen. Also wir sind ja sehr unterschiedlich, ne, im Wesen, im Berufen, sonst wie. Aber da ist irgendwo eine, ich würde mal sagen, ein Vertrauen. Das ist das, ja.
Leipzig im April 2017. Zum dritten Mal treffen sich hier die Russenkinder, wie sie sich selbst nennen. Eine Gruppe von ungefähr 20 Männern und Frauen, alle um die 70. Gefunden haben sie sich über eine Studie zur psychosozialen Situation von Besatzungskindern, die Heide Gläsmer von der Universität Leipzig zusammen mit Philipp Kuwert aus Greifswald 4 Jahre zuvor initiiert hat. Sie wollten herausfinden, unter welchen Bedingungen Besatzungskinder in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen sind und wie sich dieses Aufwachsen auf ihr heutiges Befinden auswirkt.
Ich musste mich sehr überwinden, um an dieser Studie teilzunehmen. Und ich bin auch ganz ehrlich, es war keine Befreiung für mich. Es ist bis heute keine Befreiung. Im Gegenteil, es ist alles aufgewühlt.
Jetzt will diese Frau endlich wissen, wer ihr Vater ist. Wo und wie er lebt oder gelebt hat. Sie will ihn oder seine russischen Verwandten finden. Sich gegenseitig bei der Suche nach dem leiblichen Vater zu unterstützen, ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb sich die sogenannten Russenkinder immer wieder zusammenfinden. Ihnen geht es um einen Teil ihrer Identität, den sie nicht kennen. Das ist das zentrale Thema für die meisten Besatzungskinder, sagt auch Philipp Kuwert, der an der Studie beteiligt war.
Die Betroffenen kennen sehr häufig, allermeistens ihren Vater nicht.
Vom Gefühl, nicht dazu zu gehören oder irgendwie falsch zu sein, erzählte Birgit Michler beim diesjährigen Russenkindertreffen. Sie gehört zu denen, die die alljährlichen Treffen organisieren.
Wir haben hier das gefunden, was wir in zweierlei Hinsicht bisher vielleicht nicht hatten und auch nie haben. Wir können so nicht in unseren Familien sprechen, selbst wenn das herzlichste Verhältnis in den Familien ist. Aber zu diesem Thema ist es irgendwo nicht das Interesse nicht da oder sieht man die Bedeutung nicht, kommt vielleicht hinterher. Und das Gefühl, dazu zu gehören, das haben wir doch alle irgendwo im Verlaufe unseres Lebens teilweise vermisst. Ich gehöre nicht dazu. Und hier hat man das Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl.
Schätzungen gehen von etwa 400.000 heute noch lebenden sogenannten Kindern des Krieges aus. 200 bis 250.000 auf dem Gebiet der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone. Aus sowjetischer Sicht gab es das Problem Besatzungskinder nicht. Deshalb ist es für die Betroffenen so schwer herauszufinden, wer ihr Vater ist. Hinzu kommt, dass bei Kindern, die durch Vergewaltigungen entstanden sind, selbst Schätzungen kaum möglich sind. Zwar ist anzunehmen, dass viele der massenhaften Vergewaltigungen durch die Rote Armee zu Schwangerschaften führten. Gleichzeitig war die Abtreibungsquote hoch. Erst recht, nachdem ein Erlass vom März 1945 die Abtreibung von Kindern legalisierte, die durch Vergewaltigungen entstanden waren. So kam es in vielen Orten gar zu öffentlich organisierten Abtreibungen. Frauen, die ihre Kinder bekommen haben, verschwiegen die Identität des Vaters oft. Nicht nur bei Vergewaltigungen, sondern auch bei Kindern aus Liebesbeziehungen. Denn zum einen wurden sowjetische Soldaten, sobald bekannt wurde, dass sie ein Liebesverhältnis zu einer deutschen Frau hatten, in der Regel umgehend abgezogen. Dazu kamen die Schamgefühle, die sich oft auf die Kinder übertragen haben.
Ich habe viele Jahre in meinem Leben immer mich geschämt, überhaupt meine Biografie so zu erzählen, wenn überhaupt.
Ute Krüger, Jahrgang 1946, ist ein Vergewaltigungskind. Aufgewachsen ist sie zunächst in einem Kinderheim in Wuppertal. Als sie 3 Jahre alt war, wurde sie von einem älteren Ehepaar, das selbst keine Kinder bekommen konnte, adoptiert.
Die hatten sich auf einen Jungen spezialisiert und wollten eigentlich nur einen Jungen mit nach Hause nehmen. Und ich als das kleine Mädchen muss wohl also ein ganz süßes auch wohl gewesen sein und habe da Blümchen gepflückt, so Gänseblumen. Deswegen sind Gänseblumen in meinem Leben ein ganz wichtiges, weil das so ein Aha-Erlebnis war. Und meine spätere Adoptivmutter auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hör mal, willst du mir diese Blümchen nicht schenken? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann hat sie dann zu meinem späteren Adoptivvater gesagt, du, das Kind nehmen wir mit nach Haus.
Sie sei ein Wunschkind, sagt Ute Krüger, das Wunschkind ihrer Adoptiveltern. Sehr behütet sei sie bei ihnen in Wuppertal aufgewachsen.
Und trotzdem habe ich gespürt, irgendwas ist da, ist ein Geheimnis um dich. Und mein Adoptivvater hat immer zu mir gesagt, Ute, ich muss dir später, wenn du älter bist, noch etwas erzählen. Da bist du jetzt noch zu jung für. Und dann fand ich das immer toll. Oh, mein Vati geht mit mir spazieren, erzählt, ich habe ein Geheimnis und das werde ich dir später anvertrauen. Dann macht man sich ja als Kind auch schon Gedanken. Mensch, was ist das wohl für ein Geheimnis jetzt? Ne? Aber da ist es nicht mehr zu gekommen, weil er eben mit 54 Jahren schon gestorben ist und da war ich 12.
Ute Krüger. Die Verlustangst ihrer Adoptivmutter, als diese ihr mit 14 erzählte, dass sie ein Adoptivkind sei.
Sie hat mir immer gesagt, wenn du danach suchst oder überhaupt nach deiner Mutter, ich bringe mich um oder beziehungsweise ich drehe mich noch im Sarg um. So ähnlich hat sie sich immer ausgedrückt, weil ihr das so wichtig war, dass ich ja nicht auf die Suche gehe nach meinen richtigen Eltern jetzt. Ne?
Daran hielt sie sich, bis zum Tod der Adoptivmutter. Da war Ute Krüger 24.
Als meine Mutter gestorben ist, meine Adoptivmutter gestorben ist, da wollte ich mir das Leben nehmen. Also da war ich wirklich, da war ich am Ende eigentlich, weil ich keinen Halt mehr hatte.
Aber sie wollte etwas wissen.
Das Erste, was ich gemacht habe, meine Mutter war kaum aus dem Haus getragen, dass ich hatte ja den Schlüssel zu einem Sekretär, wo ich erstmal alles aufgeschlossen habe und habe mal in den Unterlagen gewühlt und geguckt, Mensch, was ist denn da so geheimnisvoll, ne? Und fand dann eben auch die Geburtsurkunde und auch Taufurkunden und sowas und konnte dann all mit den Namen und so, konnte ich überhaupt nichts mit anfangen mal erst. Klar, das war ja so geheim, 24 Jahre jetzt. Ne? Und ich sah aber die den Adoptionsvertrag und das ist eine spannende Geschichte. Und bei dem Adoptionsvertrag hatte eine alte Frau für mich unterschrieben, die war Sozialarbeiterin. Und diese Frau konnte ich in der Großstadt in Wuppertal ausfindig machen.
In Wuppertal, wo sie aufgewachsen war. Die Sozialarbeiterin riet ihr, zum Jugendamt zu gehen. Ute Krüger geriet an eine Sachbearbeiterin, die bereit war, auf dem Dachboden nach alten Unterlagen für sie zu suchen. Was zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Sie wurde fündig und händigte Ute Krüger alle Dokumente aus. Zum ersten Mal sah sie die Handschrift ihrer Mutter. Und sie hatte plötzlich die Namen von Mutter und Großmutter schwarz auf weiß.
Also bin ich runtergegangen ans erste Telefonhäuschen. Ich war aufgeregt wie sonst was. Hatte auch kein Kleingeld. Habe jemanden noch gebeten, können Sie mir nicht mal irgendwie Geld wechseln? Ich muss jetzt unbedingt anrufen. Habe die Auskunft angerufen. Und nun war es so, dass meine Großmutter eben nicht geheiratet hat. Wenn die geheiratet hätte nach dem Krieg, dann wäre die ganze Sache, glaube ich, hätte ich nie meine leibliche Mutter wiedergefunden.
Die Kinder aus den wie auch immer gearteten Liebesbeziehungen, die haben, was ihre Belastungen im Lebenslauf angeht, in der Tat nicht unbedingt ist erheblich unkomplizierter als diejenigen, die in Vergewaltigungen entstanden sind.
Hat der Psychoanalytiker Philipp Kuwert festgestellt. Die sowjetische Militärregierung untersagte offizielle Vaterschaftserklärungen, sodass die Mütter keinerlei Handhabe hatten, die Väter in die Pflicht zu nehmen. So unterschiedlich ihre Lebenswege waren, die Besatzungskinder wuchsen mit Erfahrungen auf, die andere nicht nachvollziehen konnten.
Also für mich war das Entscheidende beim ersten Treffen, dass ich den Eindruck hatte, alle reden das erste Mal über ihre Biografie und zeigten sich erleichtert, dass sie darüber sprechen konnten und in dem Rahmen wirklich etwas sagen konnten, ohne irgendwas zu befürchten.
Diese Erfahrung machte Winfried Behlau, der sich um die Organisation von Besatzungskindertreffen kümmert. Außerdem hat er Geschichten der Betroffenen gesammelt. Entstanden ist der Band Distelblüten, der inzwischen auch ins Englische übersetzt worden ist.
Bilgrit, dein Vater ist ein Russe. Es kommt unvermittelt. Ich sitze in unserer Zinkbadewanne, Mutter schräg hinter mir am Küchentisch mit Nähzeug in der Hand. Sie muss mich nicht ansehen. Nackt erfahre ich die Wahrheit. In dem Moment fühle ich mich doppelt nackt. Guter Zeitpunkt. Am nächsten Tag schickt sie mich ins Kinderferienlager. Plötzlich bin ich ein Russenkind. Danach ist es lange kein Thema mehr, aber endlich die lang ersehnte Klarheit.
Eigentlich habe ich 7 Väter. So viele waren es, die über meine Mutter herfielen. Eigentlich sollten wir, sie und ich, nicht leben. Der Letzte wollte sie erschießen. Eigentlich verhinderte dies nur einer der 7. Ich wünsche mir, er ist mein Vater.
Winfried Behlaus Mutter lebte in Ostpreußen und wurde dort von Soldaten der Roten Armee vergewaltigt. Mit Kriegsende wurde sie vertrieben und floh mit ihren Kindern gen Westen. Sie schlug und misshandelte ihren Sohn. Wie sollte er auch einen guten Charakter haben? Bei dem Vater. Ähnliche Erfahrungen haben viele Besatzungskinder gemacht. Und wenn sie nicht direkten Misshandlungen ausgesetzt waren, so hatten die Familien oft nur wenig Gespür für ihre besondere Situation.
Es ist nicht so, dass ich ausgegrenzt war in der Familie, aber meine Identität, die ich gespürt habe, dafür hatte ich gar keinen Raum.
Ute Krüger, deren Adoptivmutter eigentlich hatte verhindern wollen, dass sie nach ihrer leiblichen Mutter sucht, machte durch den Anruf aus der Telefonzelle ihre Großmutter ausfindig und konnte dadurch den Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter herstellen.
Sie kam dann alleine, ich wohnte 4. Etage, hochgeschossen und ich war natürlich gespannt. Ich hatte auch keine Bilder von ihr groß gesehen und ein kleines Persönchen, blonde Haare und ich eine große Frau mit dunklen Haaren und so. Ne? Und dann musste ich erst mal schlucken und dachte, aha, so sieht also meine leibliche Mutter aus jetzt. Ne?
Die beiden Frauen nahmen sich in den Arm, erzählt sie.
Und dann hat sie unter Tränen dann gesagt, da sagt sie, ich bin auf der Flucht von Russen vergewaltigt worden. Und als sie dann merkte jetzt, dass sie schwanger wurde, und da ist sie natürlich dann zu ihrem Vorgesetzten gegangen und hat dann gesagt, also hier, hören Sie mal, so ist es mir ergangen. Und da hat er nur gesagt, auch da haben sie bestimmt noch Spaß bei gehabt. Also so wurden die früher dann noch die Frauen degradiert, sag ich mal.
Ute Krüger von ihrer Mutter zunächst in einem Kinderheim untergebracht wurde, in Wuppertal, wo ihre Mutter nach der Flucht gelandet war. Ihre Tochter selbst großzuziehen, traute sie sich nicht zu.
Ich verstehe meine Mutter so gut, meine leibliche Mutter, ich verstehe sie so gut, dass sie sagte, ich bringe vielleicht gar nicht die Liebe, die dieses Kind eigentlich haben müsste, auf, und dass ich denke, vielleicht ist sie in anderen Händen, in besseren Händen jetzt. Ne?
Tatsächlich ist Ute Krüger bis heute dankbar dafür, dass sie bei ihren Adoptiveltern erfahren hat, gut aufgehoben und angenommen gewesen zu sein. Ihre leibliche Mutter gründete später eine eigene Familie.
Ich denke, schon am Anfang habe ich mich gefreut, boah, du hast jetzt eine Mutter, deine Adoptivmutter ist gestorben, du hast wirklich wahrhaftig eine junge Mutter. Aber das hat sich sehr schnell verflacht, das Ganze. Es war immer so eine gewisse Hab-Acht-Stellung. Ich denke auch, weil ich selber noch nicht so einen, sagen wir mal, tiefen inneren Frieden über meiner Biografie hatte, auch dieses Haschen von ihr geliebt zu werden und das war gut. Wir haben uns umarmt zeitweilig oder auch gedrückt oder ich kriegte auch schon mal einen Kuss auf die Wange von ihr und so. Aber ich denke einfach mal, die Herzlichkeit, die hat sie auch zu ihren eigenen Kindern, habe ich so selber immer mitgekriegt, nie so gehabt.
Zu ihren Halbgeschwistern steht Ute Krüger mal mehr, mal weniger eng in Kontakt. Und auch mit ihrer Mutter,
die inzwischen an Demenz leidet und in einem Pflegeheim lebt. Eigene Kinder hat Ute Krüger nicht bekommen.
Als wenn irgendwas in mir vielleicht eine gewisse Blockade gewesen ist, selber Kinder zu haben. Ich hätte sehr gerne Kinder gehabt jetzt, ne? 50% meiner Biografie bleibt im Geheimnis, im Unklaren. Es ist nebulös, es ist einfach nicht greifbar und wohlwissend, es ist so. Ich habe russische Wurzeln in mir, ne?
Auf ihre russischen Wurzeln ist Ute Krüger heute sogar stolz. Doch bis dahin hat es lange gedauert.
Jeder Mensch freut sich, wenn er stolz sein kann auf Eltern. Und ich konnte auf meinen Vater, der meine Mutter vergewaltigt hat, nicht stolz sein.
Damals, mit Mitte 20, ziemlich genau zu der Zeit, als ihre Adoptivmutter starb und sie sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter machte, als sie sich so haltlos fühlte, dass sie darüber nachdachte, sich umzubringen, hat sie ihren Weg in die Religiosität gefunden. Heute, sagt sie, wisse sie sich von Gott geliebt.
In dem Maße, wie ich immer tiefer Gott als meinen himmlischen Vater ansehen kann, der mich gewollt hat, der mich liebt, ist in mir ein Wandel passiert. Mir nicht mehr einen Vergewaltiger als Vater vorzustellen, sondern einen liebenden Vater.
Auch von Winfried Behlau ist die Scham über den Vater abgefallen.
Also ich kann eindeutig für mich sagen, ich schäme mich überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, ich habe ja Verständnis für den vergewaltigten Vater gezeigt. Ist halt eben so nach den Kriegen gewesen, das muss ja nicht so weitergehen. Aber ein Schamgefühl für diesen Vater habe ich absolut nicht mehr.
Heute ist darüber großer Frieden. Zum Beispiel höre ich mit meinem jetzigen Lebensgefährte sehr gern auch russische Musik. Also von daher ist es irgendwo, sagen wir mal, abgerundeter. Fertig noch nicht.
Ute Krüger und Winfried Behlau waren nach langen persönlichen Schwierigkeiten in der Lage, ihre Geschichte anzunehmen und in Frieden mit ihr zu leben. Das geht nicht allen so. Aber die regelmäßigen Treffen mit anderen Besatzungskindern tragen auch zur eigenen inneren Befriedung bei.